gehört und Ermutigung. Und ich lade euch jetzt ein, euch ermutigen zu lassen. Das ist nämlich echt auch auf meinem Herzen, dass wir ermutigt von diesem Gottesdienst nach Hause gehen. Und ich weiß nicht, ob das Thema, wenn du das liest, vielleicht können wir die erste Folie anschmeißen, wer in der WhatsApp-Gruppe ist, der weiß schon, über was ich predigen werde. Ja, wir können ruhig von vorne anfangen. Ich sag's mal schon mal. Es geht um Kampf, Glaubenskampf. Das hatten wir tatsächlich, die letzten Sonntag ist es immer wieder angeklungen, dieses Thema Glaubenskampf. Der Michael hat über die Waffenrüstung gepredigt und predigt nächsten Sonntag weiter. Stimmt das? Ja, er nickt. Der Daniel hat letzte Woche über die Versuchung Jesu in der Wüste gepredigt und der Frank hat auch was gesagt über Paulus, der gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft und den Glauben bewahrt. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, das gerade für uns dran ist. Das ist eine ungeplante Predigtreihe. Und ich werde heute auch über dieses Thema predigen. Diesen Vers, den wir gehört haben, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, das hat ja Paulus geschrieben an Timotheus. Und angestoßen von diesem Vers habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder die zwei Timotheusbriefe gelesen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also wer eine Inspiration braucht für seine Bibellese nächste Woche, der darf nochmal einen Epheserbrief lesen, ne, vorbereitend für Michael und die Timotheusbriefe. Das wäre doch eine schöne Hausaufgabe. Meine Predigt heißt die Kämpfe des Timotheus. Timotheus war nämlich herausgefordert und in Kämpfen drin, in seinem Leben, in seinem Dienst. Und deswegen hat Paulus ihm diese ganz zwei besonderen Briefe geschrieben, um ihn zu ermutigen. Und da wir ja auch immer wieder herausgefordert sind und in manchen Kampf stehen, wollen wir uns heute auch ermutigen lassen von den Ratschlägen, von den Versen, die Paulus geschrieben hat. Und ich habe drei Kämpfe von Timotheus mal rausgesucht. Das werde ich euch nachher sagen. Ich sage noch kurz was zu Timotheus, weil ich finde es dann immer mal ganz interessant, was das denn eigentlich für jemand war. Und ich hätte ja dann immer gerne eine ausführliche Biografie. Ich liebe total gerne Biografien, das finde ich total interessant. Das haben wir natürlich in der Bio jetzt nicht so an einem Stück runtergeschrieben, aber wir finden immer mal wieder ein paar Hinweise über diesen Timotheus. Paulus, der hatte ja viele Mitarbeiter. Also ungefähr, ihr habt gelesen, ich habe es nicht nachgezählt, aber dass ungefähr 40 Leute insgesamt erwähnt werden im Neuen Testament, die mit Paulus ganz eng zusammengearbeitet haben. Manchmal stellt man sich den Paulus ja so als Alleinkämpfer vor, gell? Der ist da halt durch die damalige Welt gezogen, hat Gemeinden gegründet, ganz alleine, aber so war es tatsächlich gar nicht, sondern er hat ganz viel Unterstützung gehabt. Weil sein Herz war ja nicht nur das Evangelium in verschiedene Ortschaften zu bringen und da einfach mal eine Gemeinde zu gründen und dann wieder abzuziehen, sondern er wollte ja auch, dass die Gemeinden weiter bestehen, er wollte die Gemeinden weiter begleiten, deswegen gibt es ja auch so viele Briefe, die Paulus geschrieben hat, und er wollte sie weiter ermutigen, er wollte, dass sie verbunden blieben. Und dazu hat er dann wertvolle Mitarbeiter, die er immer wieder mal wohin geschickt hat, dass sie da mal nach dem Rechten schauen oder dort auch predigen, lehren oder beraten zur Seite stehen. So, und unter anderem auch den Timotheus. Den Timotheus hat er auch in unterschiedlichen Gemeinden geschickt. Und Timotheus ist tatsächlich einer der Mitarbeiter von Paulus, der ziemlich oft im Neuen Testament auftaucht, wenn man mal drauf achtet, ist es ganz schön oft. Das heißt, und wenn wir dann lesen, wie Paulus auch über ihn berichtet und über ihn schreibt, dann merkt man schon, das war irgendwie so eine ganz besondere Beziehung. Das war eine Verbundenheit, sie waren sehr vertraut miteinander. Paulus hat Timotheus kennengelernt auf seiner zweiten Missionsreise. Das könnt ihr auch nachlesen in der Apostelgeschichte. Ich habe mir das Kapitel nicht aufgeschrieben, aber das findet ihr schon. Und er trifft ihn und wählt ihn dann irgendwie so gleich als seinen Begleiter aus. Und das finde ich schon allein interessant, weil irgendwie hat er was in diesem jungen Mann, was er ja damals auf jeden Fall noch war. Man schätzt, er war ungefähr so um die 18. Etwas hat er in diesem jungen Mann gesehen, ein Potenzial oder seine Leidenschaft für Jesus. Irgendwas hat er gesehen und hat gesagt, hey du, komm mit mir mit. Und Timotheus hat ihn dann begleitet auf viele verschiedenen Reisen. Er hat ihn nach Thessaloniki geschickt, in die Gemeinde dort oder auch nach Korinth. Und er sagt sogar über ihn im Philipperbrief, habe ich die Bibelstelle aus Philipper? Ich schreibe mir tatsächlich immer nicht die Folien in mein Skript auf. Die anderen machen das besser. Also ich lese euch mal vor, was der Paulus über den Timotheus schreibt in Philipper 2, 19 bis 20. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Also das muss schon ein toller Kerl gewesen sein, der Timotheus, gell? Kein, der so ist wie er. Und die Timotheus-Briefe, die erhält der Timotheus nicht, als er in Philippi war, sondern als er in Ephesus war. Epheser sagt uns auch was, gell? Da gibt es eine Gemeinde oder gab es eine Gemeinde und da war der Timotheus. Und der Paulus möchte ihn jetzt ermutigen, der gibt ihm aber auch ganz viele Anweisungen für den Gottesdienst, wie die Gemeinde da funktionieren soll. Ich werde heute nur auf die persönlichen Ratschläge eingehen, nicht auf irgendwelche ältesten Diakonen, Witwen oder sowas. Das wird jetzt ein bisschen zu viel werden. Sondern ich habe euch schon gesagt, ich habe drei Herausforderungen oder Kämpfe für Timotheus mal so unterordnet. Und zwar, jetzt genau, betrifft es drei Themen. Einmal die Lehre, was du glaubst, die Identität, wer du bist und die Gaben, was du kannst. Und wir werden mal alle drei Kämpfe anschauen und wie Paulus ihn darin ermutigen möchte. Und wir fangen an mit der Lehre, was du glaubst. Wenn wir anfangen, die Timotheusbriefe zu lesen, den ersten Brief ist eigentlich das, was immer wieder gleich auftaucht, gleich am Anfang vom Timotheusbrief, dass Paulus Timotheus sagt, hab Acht drauf, was in deiner Gemeinde oder in der Gemeinde in Ephesus verkündigt wird und hab Acht darauf, was du selber verkündigst, was du selber weitergibst. Natürlich war Timotheus da als Leiter irgendwo da, besondere Verantwortung. Das ist auch eine besondere Verantwortung von der Gemeindeleitung, darauf zu achten, dass die Lehre gesund ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns in dieser Reife, sage ich jetzt mal, wachsen kann und dass jeder in der Verantwortung ist, auch bestimmte Sachen einfach einzuordnen, die man so hört. Ist das denn richtig? Ist das gut? Und der Auftrag, Dinge zu prüfen, das gilt ja an uns alle. Der Paulus spricht hier von leerem Geschwätz. So nennt er das, von Personen, die das Gesetz lehren, die zum Beispiel sagen, dass man nicht heiraten darf oder dass es bestimmte Speisegebote gibt. Der redet von Lehrern, die ihr Hauptaugenmerk auf Fabeln und Geschlechtsregistern haben. Finde ich auch interessant. Geschlechtsregister ist eigentlich nicht das, was man so gern liest, aber anscheinend war das damals der Hit. Und diese Lehren oder diese Dinge, die da gesagt, verkündigt worden sind, die haben zu einem geführt, nämlich zu Streitigkeiten und zu Unruhe in der Gemeinde. Und ich muss tatsächlich da immer an diesen Vers denken, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Also man kann vieles gut einordnen, indem man guckt, ja, was löst es denn aus? löst es mehr Streit aus und Unruhe und Unfrieden und das Gegenteil von dem, was wir wollen? Oder was löst es aus? Da kann man ganz oft schon Dinge einordnen. Diese Lehren hatten eindeutig die Frucht Streit. Und Paulus erinnert Timotheus nochmal, um was es gehen soll. Welche Lehre denn die richtige ist, welche gesund ist, nämlich das Evangelium. Er nennt es einfach das Evangelium, das, was Jesus getan hat. Das soll das Zentrum sein. In 1. Timotheus 6, Vers 20 schreibt er, lieber Timotheus, bewahre das kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Wende dich entschlossen gegen alles unheilige Lehre, Geschwätz der Irrlehrer, denn sie stellen Behauptungen auf, die dem Evangelium widersprechen und geben diese zu Unrecht als die wahre Erkenntnis aus. Das kostbare Gut, das beschreibt es so schön. Das Evangelium ist das kostbare Gut, etwas Kostbares, aber auch etwas, was man bewahren muss. Weil immer wieder kommen auch andere Dinge reingeschossen, die uns ablenken wollen von dem Evangelium. Der erste Kampf, den jetzt Timotheus zu kämpfen hat, ist jetzt nicht unbedingt nur das, was da halt irgendwie von vorne verkündigt wird, sondern auch, was er selber glaubt und wo er selber seinen Blick drauf richtet. In 1. Timotheus 4, Vers 16, da heißt es, gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Das, was man lehrt, hat ja ganz viel damit zu tun, was man selber glaubt, gell? Und so erinnert der Paulus den Timotheus daran. Er soll auf seinen eigenen Glauben achten und immer wieder prüfen, was kommt denn in mein eigenes Herz hinein? Da sind einige Menschen gewesen in Ephesus, die haben da neue Dinge verkündigt oder vielleicht auch nur alte neu aufgefrischt oder nochmal das Alte Testament, nicht nach dem Neuen Testament gedeutet. Und wie ist es bei uns? Bei uns kommen solche Lehren selten zur Tür hinein. Ich kenne noch aus meiner Kindheit tatsächlich, wo in Gemeinden Leute gekommen sind und versucht haben, von vorne irgendwas zu verkündigen. Das passiert ein Glück nicht mehr so oft, gell? Aber wisst ihr was? Die kommen nicht mehr zur Tür, die kommen in dein Wohnzimmer rein, wenn du sie lässt. Das Internet. Da hast du eine Predigtdatenbank ohne Ende und du hast alles. Von links nach rechts, oder? Du hast komplett, du kannst dir jede Lehre irgendwie anhören. Und ich möchte es auch gar nicht alles schlecht machen. Da gibt es ganz viel Gutes und ich weiß, manche lieben das Predigten anzuhören da. Und dann hat man seine Lieblingsprediger und die hört man gern an und so. Ich will das gar nicht irgendwie runterreden oder so. Aber es gibt halt auch viel Dinge, die sehr fragwürdig sind, sag ich mal. Und deswegen, unsere Aufforderung wäre da vielleicht mehr, das zu prüfen, was wir uns denn so anhören. Was wir so in unser Herz reinlassen. Was irgendwie eine politische Botschaft ist, nett verpackt in irgendwelche christlichen Aussagen. Und da ist die Verantwortung tatsächlich von jedem Einzelnen persönlich. Als Christen müssen wir selektieren, welche Botschaften den Kern des Evangeliums treffen und was nur zu Streitigkeiten führen, was Unruhe auslöst. Und wisst ihr, manchmal, und auf der Spur bin ich gerade persönlich, das ist ja manchmal auch, was man persönlich gerade so für eine Phase gerade hat, aber persönlich bin ich gerade auf der Spur, lieber gar nicht so viel andere Sachen anzuhören, sondern den direkten Zugang, die direkte Ansprache an Gott zu suchen. Weil persönlicher Glaube muss ja davon leben, dass wir eigene Worte finden. Und nicht, dass wir nur mitbeten, was jemand anderes betet. Und wir müssen lernen, unsere eigene Bibel zu lesen und darüber nachzudenken und nicht nur die Interpretation von jemand anderes anzuhören. Und genauso ist es mit der Stimme Gottes. Wir müssen lernen, die Stimme Gottes persönlich auf unserer Couch zu hören und nicht nur das anzuhören, was jemand gesagt hat, was Gott zu ihm gesagt hat. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass jeder Part davon so dieses Anhören, ich meine, ihr sitzt jetzt auch im Gottesdienst, gell? Das hat seinen Platz, aber es ersetzt nicht den persönlichen Zugang zu Gott. Gib Acht auf dich selbst. Paulus gibt Timotheus den ultimativen Tipp, nämlich er sagt tatsächlich im ersten Timotheusbrief, vor allen Dingen ermahne ich euch zu beten. So. Und ich finde, das sagt das nochmal aus. Ne? Was ist denn Beten? Beten ist, den direkten Zugang zu Gott zu suchen. Und da Danksagung, Fürbitte zu ihm zu bringen. Dein Fokus ist die Gemeinschaft mit Gott. 2. Timotheus 1, 13 bis 14. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Das kommt euch bekannt vor, ne? Das ist im 2. Timotheusbrief. Schreibt es der Paulus nochmal so. Und dann mit dem Zusatz, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Und das finde ich die ultimative Ermutigung. Weil manchmal kann einen das ja schon, ach je, jetzt muss ich darauf achten, ob das auch alles so stimmt. aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes wird dir das gelingen. Es ist nicht unmöglich, sondern der Geist Gottes lebt in uns. Und der Geist Gottes in dir erinnert dich an die Worte Jesu. Das ist der Job vom Heiligen Geist, dich an die Worte Jesu zu erinnern. Er erklärt uns das Wort Gottes, er lebt, er wohnt in uns. Und genau diese Realität, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns hilft, uns unterstützt, in diesem Punkt der Lehre, an dem Punkt, was wir glauben, hat ganz viel damit zu tun, was der nächste Kampf von Timotheus war, nämlich die Identität. Der Franz darf einmal weiterklicken. Ah, da ist Identität, was du bist. Nee, wer du bist. Was du bist, ne? Aber wer du bist, meine ich. Der Franz kann es leider nicht ändern, das war mein Fehler. Wer du bist, nicht was du bist. Wer du bist. 1. Timotheus 4, Vers 12, und diesen Bibelvers kennen wahrscheinlich sehr viele. Das ist, denke ich mal, einer der bekanntesten. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Offensichtlich haben Menschen in Ephesus und tatsächlich auch in anderen Gemeinden auf Timotheus herabgesehen. Weil sonst müsste der Paulus das ja nicht schreiben, oder? So was schreibt man ja nur, wenn es einen Grund hat. Jetzt habe ich mich gefragt, wie alt denn der Timotheus gewesen sein muss, weil das ist ja immer so eine Definitionssache, was ist denn jetzt jung und was ist alt, gell? Also, ich habe jetzt folgende Informationen gefunden, dass Timotheus zu diesem Zeitpunkt, das war ja schon ein paar Jahre später nach seinem Treffen mit Paulus, weil Paulus diese Briefe ja sehr am Ende seines Lebens geschrieben hat, dass Timotheus Anfang 30 gewesen sein soll. Also jünger als ich. Jünger als ich. Und das ist zwar für viele noch jung, ich glaube, das ist tatsächlich jünger als das Durchschnittsalter heute Morgen. andererseits habe ich mich gefragt, der war ja auch schon 15 Jahre mit Paulus unterwegs. Das heißt, eine gewisse Erfahrung hat er ja tatsächlich schon gehabt. Ne? Er hat Paulus begleitet auf seinen Missionsreisen. Er war selber schon mal in Gefangenschaft, weil er Jesus verkündigt hat. Er hat mehrere Briefe mit Paulus zusammengeschrieben. Er hat Gemeinden beratend zur Seite gestanden. Er hat Gemeinden geleitet in der Lehre. Also ich weiß nicht, wer von euch diese Erfahrung aufweisen könnte. Also es sind schon ganz schön viele. Aber trotzdem stand ihm wohl sein Alter irgendwo im Weg. Und wenn wir das so alles lesen, was denn den Timotheus betrifft und wo Paulus ihn ermutigt, dann stelle ich mir den Timotheus vom Typ einfach eher unsicher vor. Ein bisschen verängstlich vielleicht, wenn da so ältere Herrschaften mal ihm zeigen, wie es denn eigentlich geht. Im ersten Korintherbrief habe ich auch eine interessante Stelle gefunden, die habe ich nicht auf der Folie. Aber da schreibt Paulus den Korinthern, ja, wenn der Timotheus kommt, dann behandelt ihn bitte so, dass er keine Angst haben muss. So, also verachtet den jetzt nicht. Also irgendwie hat er immer so ein Auge auf den Timotheus gehabt und wollte ihn beschützen. Und irgendwie hat er wohl öfter mal, ich weiß auch nicht, wurde wahrscheinlich öfter mal blöd behandelt. Vorhin haben wir ja schon gelesen, wie Timotheus Acht auf sich selbst haben sollte. Und ich finde, es gilt hier eigentlich auch diese Botschaft. Achte auf dich selbst und achte nicht so sehr darauf, was andere von dir denken und meinen. Geh einfach vorbildlich den Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Wir können ja immer ganz viel Kraft und Zeit und Energie darauf verwenden, uns zu überlegen, was denn andere von uns meinen, zu denken. Aber ihr wisst, das ist eigentlich verschwendete Zeit. Paulus ermutigt ihn, du kannst ein Vorbild für alle Gläubige sein, selbst wenn es dir an Alter, an Reife oder an Erfahrung fehlt. Ich weiß nicht, wer sich zum Persönlichkeitstyp Timotheus zählen würde, wer vielleicht auch eher unsicher ist. Also ich zähle mich da auf jeden Fall dazu, das wisst ihr, die mich kennen, bin ich jetzt nicht so die selbstsichere Person in, wie soll man sagen, par excellence. wisst ihr, wir haben anderen Menschen was zu geben, egal, wenn es uns auch an Alter fehlt oder selbst wenn du zu alt bist oder denkst, manche sagen ja auch, ich bin zu alt dafür, nicht nur ich bin zu jung dafür, sondern auch ich bin zu alt dafür. Du kannst ein Vorbild im Glauben sein, auch wenn du unerfahren bist, auch wenn du noch nicht so viel erlebt bist, hast oder wenn du schon zu viel erlebt hast und irgendwie du denkst, du hast eigentlich zu viel Schlechtes erlebt, dass du noch irgendwas weitergeben kannst. Und wisst ihr warum? Weil es nicht um dich selbst geht. Das ist nämlich dieser Punkt Identität. Deine Identität gründet sich nicht darauf, was nur du bist, sondern dass der Geist Gottes in dir lebt und deine Identität in Christus ist. Christus ist derjenige, der in dir lebt und wirkt. Und dieser Punkt der Identität, ich merke das immer wieder bei mir selber, aber auch im Gespräch mit anderen Menschen, ist echt einer der Hauptpunkte, der angegriffen ist vom Teufel. Wir wissen, dass wir durch Christus eine ganz neue Identität haben und wir vergessen das so oft. Dieser Punkt, dass wir eine neue Identität haben, ist tatsächlich der Punkt, der uns von allen anderen Religionen unterscheidet. Ja, du findest in anderen Religionen Sündenvergebung, also zumindest sagen sie es. Es wird von Nächstenliebe gesprochen, von Frieden. Das findest du auch woanders. Aber dass du eine neue Identität hast, das findest du nur bei Jesus. Von der Finsternis ins Licht, vom Tod ins Leben. Das, was wir so feiern durch die Taufe. Begraben und auferstanden. Vom Sünder zum Kind Gottes. Das findest du nur bei Jesus. Und diese neue Identität, wenn sie uns wirklich bewusst ist und wir sie erlebt haben, führt uns in eine Freiheit und in eine Kühnheit, in einen Mut, in eine Entschlossenheit, in eine Sicherheit, in eine geistliche Autorität hinein. Und ich glaube, deswegen ist das der Punkt, den der Teufel immer wieder angreift. Weil es eben so wichtig und enorm und entscheidend ist für alles. Daniel hat ja letzte Woche von Jesus in der Wüste gesprochen, wie der Teufel ihn versucht. Und ich habe das nochmal nachgelesen. Und davor ist ja die Taufe von Jesus. Und wie der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt und wie die Stimme des Vaters über ihn ausspricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wie leitet der Teufel die ersten Versuchungen ein? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Das ist genau sein Angriffspunkt. Und ich sag's mal anders, Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann zeig das doch mal. Dann beweis es mir doch. Oder bist du es gar nicht? Wie können jetzt solche Angriffe bei uns aussehen, wenn der Teufel unsere Identität angreift? Ich habe mal ein paar Aussagen aufgeschrieben. Ich bin nicht genug. Ich habe niemandem was zu geben. Ich muss erst geistlich reifer werden, damit ich dienen kann. Ich fühle mich von Gott nur geliebt, wenn ich was für ihn tue. Ich habe Angst davor, dass ich doch nicht errettet bin, denn ich habe schon wieder gesündigt. Ich lese nur in der Bibel, damit ich mein schlechtes Gewissen beruhige. Ich glaube, das sind solche Gedanken, die unsere Identität im Kern angreifen. Aber wisst ihr, das Wort Gottes sagt was ganz anderes. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Was alt ist, ist vergangen, Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung. Und wenn du mit diesen Dingen immer wieder zu kämpfen hast, dann möchte ich dich echt ermutigen, dass du dir Zeit nimmst und hörst auf Gott, wie er dich sieht. Und ich glaube ganz oft, dass Gott es auch zeigen will. Dann frag doch Gott doch mal, Herr, wie siehst du mich denn? Und bring deine Gedanken vor ihn und stell Gottes Wort dagegen. Und manchmal müssen wir das wirklich laut aussprechen, nicht nur so in Gedanken, sondern laut aussprechen, dass wir, also ich sag nichts über das Wort Gottes, das Schwert, das kommt nächste, das kommt nächste Woche, der Michael wird predigen darüber. Und Paulus macht noch was anderes und diesen Punkt hatten wir heute auch schon im Gottesdienst. Erinnere dich an deinen Weg, den du schon gegangen bist. Wir hatten dieses, ne? Vergiss nicht, was du mir Gutes getan hast, auch das Lied Goodness of God. Und das macht Timotheus nämlich, Paulus nämlich auch mit dem Timotheus. Und 2. Timotheus 1, Vers 5. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Ich denke immer, ich stelle mir da so einen Timotheus vor, der echt entmutigt ist und Paulus sagt das zu ihm. Also wie sehr muss ihn das berührt haben, oder? Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Hier wird ein bisschen die Familie von Timotheus vorgestellt. Und Paulus, ja, fordert Timotheus auf, jetzt schau mal zurück. Guck mal, wie Gott treu war in deinem Leben. Deine Mutter, deine Großmutter, die haben dir den Glauben vielleicht ein Stück weit vorgelebt. Wir wissen nicht genau, wie Timotheus zum Glauben an Jesus gekommen ist. Aber schau doch mal zurück. Gott war treu. Schau doch mal zurück. Guck mal, welche guten Prägungen du mitgekriegt hast. Und vielleicht hast du sie mitgekriegt von deiner natürlichen Familie. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist eine geistliche Familie gewesen. Schau doch mal zurück, was Gott schon getan hat in deinem Leben und wie er dich nicht losgelassen hat. Du bist schon eine Wegstrecke gut gelaufen, du hast schon viel geschafft. Jetzt mach einfach weiter. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Dass dieser Paulus, dieser alte Paulus, diesen 30-jährigen Timotheus diese Briefe schreibt, finde ich total berührend. Paulus nennt Timotheus ganz oft mein Kind, ja, oder mein echtes Kind, mein Kind im Glauben. Paulus hat ihn gefördert und gefordert. Er hat ihn unterstützt. Tatsächlich lesen wir ja nichts von dem leiblichen Vater von Timotheus. Also entweder, sagt man, war er schon verstorben oder er hat sich gar nicht bekehrt. Aber Paulus war für ihn so ein geistlicher Vater. Und ich glaube tatsächlich, dass darin eine Kraft und ein Geheimnis steckt. Ich glaube, ich rede jetzt mal von meiner Generation, von den 30ern. Ich glaube, wir brauchen geistliche Väter und Mütter als Vorbilder, an denen wir uns orientieren können, wo wir Rat suchen können. Und ich wünsche mir so, dass wir das als Gemeinde leben können. Ich glaube, wir brauchen alt und jung. Und das ist auch so unser Traum eigentlich von Gemeinde, von Daniel und mir, dieses alt und jung. Wir sind alle an so unterschiedlichen Stellen, sind manchen ganz, ganz frisch und manche sind schon, Siegfried, wie lang bist du gläubig? Ja, wir sind so in unterschiedlichen Positionen, aber wir können ja uns gegenseitig ermutigen und stärken und wir brauchen einander. Und die Jungen müssen vielleicht neu lernen, auf die Älteren zu hören. Ich glaube, das hat meine Generation teilweise auch verlernt, weil man immer denkt, ja, wir die Frischen, wir bringen hier die. Gell? Und die Älteren müssen vielleicht neu lernen, diesen Bereich wahrzunehmen, Väter und Mütter zu sein. Aber ich glaube, dass da eine große Kraft drin liegt, wie Paulus diesen jungen Timotheus ermutigt. Jetzt waren wir bei Identität und jetzt kommt der letzte Kampf von Timotheus, die Gaben, was du kannst. 1. Timotheus 4, Abvers 14. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Hier hätte ich auch gern wieder mehr Informationen gehabt. Also welche spezielle Gabe Paulus jetzt hier gemeint hat, steht da ja auch nicht drin, gell? Also es wird auf jeden Fall eine Geistesgabe gewesen sein. Das wird ja so gesagt, ne? Durch Handauflegung, prophetischen Wort, eine Gabe. Das heißt auch, ist auch die Rede von Charisma. Also es ist nicht einfach nur so ein natürliches Talent gewesen, sondern eine Gabe des Geistes, die Timotheus empfangen hat. Wir unterscheiden ja zwischen natürlichen Gaben, die wir einfach aus uns heraus, die Gott von vornherein in unsere Persönlichkeit reingelegt hat, irgendwelche Talente, Dinge, die wir automatisch tun, wo andere denken, Mensch, was du da kannst. Ja? Und eben auch die geistlichen Gaben, die der Heilige Geist uns in besonderer Weise schenkt. Der Timotheus hatte natürlich beides, das Natürliche und auch das Geistliche. Und irgendwie wird er dazu geneigt haben, diese Gabe nicht einzusetzen. Und jetzt haben wir Timotheus schon ein bisschen kennengelernt, wahrscheinlich, weil er unsicher war oder ängstlich oder Angst hatte, wie dann die Reaktion ist. Oder wir wissen es nicht genau. Aber Paulus ermutigt ihn, seine Gabe nicht ungenutzt zu lassen, sondern sie mutig einzusetzen. Nicht zurückzuschrecken, was andere denn wohl meinen, sondern hey, du hast es von Gott bekommen, setz mutig ein. Und im 2. Timotheusbrief sagt es Paulus nochmal, aber anscheinend braucht er nochmal eine doppelte Ansprache. 2. Timotheus 1, 6 bis 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. In einer anderen Übersetzung heißt sogar, dass er sie anfachen soll. Das klingt irgendwie für mich, als wenn sie schon ausgegangen wäre. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Vers, den ziehen wir ja immer so raus aus dem Kontext, gell? Und dann sind wir immer ganz erbaut. Aber aber ist auch mal gut, sich anzuschauen, in welchem Kontext denn der Paulus das sagt, tatsächlich, als es um die Gaben vom Timotheus geht. Und er sagt, vernachlässige nicht das, was Gott dir gegeben hat. Setz sie mutig ein. Konzentriere dich auf das, was du kannst und nicht auf das, was du nicht kannst. Lebe darin, dann wirst du weiter wachsen. Und dann kommt dieser Vers. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Anscheinend musste der Timotheus so richtig auferbaut werden. Der Heilige Geist lebt in dir und es ist kein Geist der Angst. Du hast eine neue Identität, du bist begabt von Gott, vom Geist Gottes ausgerüstet für deinen Dienst. Bleib darin, mach weiter. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich möchte mit einer Begebenheit schließen, die anscheinend in echt so passiert ist. Und zwar ist es die Geschichte von einem 9-jährigen Jungen. Unsere Liara ist ja vor 2 Wochen 9 geworden, das heißt, ich kann mir das gut vorstellen. Dieser 9-jährige Junge, der wurde von seiner Mutter zu einem klassischen Konzert mitgeschleppt. Und zwar von einem berühmten Pianisten, und den Namen muss ich jetzt vorlesen, der hieß Jan Paderewski. Kennt den jemand? Nee. Dann ist es egal, wie ich den ausspreche. Okay. Also, der Jan Paderewski, wir kennen ihn alle. Das war ein berühmter Pianist. Und dieses Konzert fand in New York statt und es war wochenlang schon ausverkauft. Und alle, also die Erwachsenen, alle wollten dahin und diesen Mann hören. Und die Mutter will ihren Jungen da mitnehmen und sie wollte ihn so gern wieder neu begeistern für seine Klavierstunden. Und ihn ermutigen, weiterzumachen und weiterzuüben, weil er nämlich keine Lust mehr hatte. So. Und so hat sie ihren Jungen in einen schicken Anzug gesteckt. Und er sah auch ganz süß und entzückend aus, ein 9-jähriger Junge im Smoking. Aber wie das so ist bei Kindern, sie verhalten sich nicht automatisch so. So, und dieser Junge ist lustlos zu diesem Konzert gegangen und hat sich halt verhalten, wie sich ein 9-jähriger verhält. Hat sich immer so hin und her bewegt, auf dem Stuhl rumgerutscht, ständig auf Toilette gegangen, rumgehampelt. Und die Mutter war schon vollkommen fertig, bevor das Konzert überhaupt angefangen hat. Und dann tut dieser Junge etwas, als die Mutter einmal ihren Blick von ihm abwendet und er rennt hoch auf die Bühne. Und er steigt die Treppen hoch, geht zu diesem Steinway-Flügel, hebt den Deckel und fängt an, den Flohwalzer zu spielen. Kennt ihr alle den Flohwalzer? Das ist so dieses Klavierstück, was alle können. Und die Mutter ist natürlich entsetzt. Und alle Leute im Saal, die sind empört. Und ein Tumult entsteht. Wie kann dieser Junge das nur tun? Und der Pianist Paderewski, der hört diesen Tumult. Und er geht zu diesem Jungen ans Klavier, kniet sich vor ihm hin, legt seinen Arm um seine Schulter und flüstert, spiel weiter. Und der Paderewski, der improvisiert auf diesen Flohwalzer ein großartiges Konzert. Und während er spielt, wiederholt er immer die Worte, spiel weiter, hör nicht auf, du machst es super, klasse, spiel einfach weiter. Diese Begebenheit ist total rührend, oder? Paulus sagt Timotheus eigentlich genau das Gleiche. Spiel weiter, mach einfach weiter. Weil es kommt nicht auf dich an, sondern derjenige, der da drauf improvisiert. Auf deine einfache Melodie das perfekte Konzert draus macht. Wisst ihr, es kommt nicht auf uns an, sondern auf den, der in uns lebt. Amen.